SWR 2 Wissen.
Achtung, Achtung, Genossen. Im Kernkraftwerk von Tschernobyl ist ein bedenklicher Fall von Radioaktivität.
Wir stehen hier an der Grenze zur sogenannten 30-Kilometer-Zone.
Ich koche immer nur mit Olivenöl, weil es Nuklide aus dem Körper transportiert.
Ich bin aufgeregt. Also ich muss jetzt eine Operation über mich ergehen lassen und deswegen bin ich aufgeregt. Ich mache mir Sorgen.
30 Jahre Katastrophe von Tschernobyl. Eine Spurensuche in Belarus von Peter Jäcki.
Hätte sie sich umgedreht, wäre sie jetzt tot. Davon ist der Katharina Markowna Tschetschko im Dorf Savici felsenfest überzeugt. Savici ist ein kleines Dorf mit vielen kleinen Holzhäusern unweit der 30 Kilometer Todeszone rund um Tschernobyl. Die Siedlung liegt in Belarus, in Weißrussland. Sie ist stark verstrahlt. In der nahen menschenleeren und hochradioaktiv verseuchten 30-Kilometer-Zone vermehren sich Wildtiere ungestört, teilweise so stark, dass es in den Dörfern rundum manchmal zu gefährlichen Konflikten kommt. Ekaterina Tschetschko ist eines der Opfer.
Es war gegen Mittag. Ich war auf dem Weg ins Nachbardorf zum Lebensmittelladen. Es war kalt und ich war warm angezogen. Strümpfe, Hosen, einen Rock, eine Lederjacke und zwei Kopftücher hatte ich an. Das hat mir das Leben gerettet. Zwischen unseren beiden Dörfern gibt es ein weites, leeres Feld. Und dort, auf einmal habe ich einen Schlag auf meine Schultern gespürt. Eigentlich hat mich Gott gerettet. Denn hätte ich mich jetzt umgedreht, hätte mich dieses Tier verletzen können. Der zweite Schlag traf mich am Kopf und da bin ich gestürzt. Ich fiel in den Straßengraben. Ich zog meine Kopftücher übers Gesicht und begann wie verrückt zu schreien. Ich sah, dass es eine Wölfin war und ich habe wirklich wie am Spieß geschrien, doch keiner konnte mich hören. Ich schrie so sehr, dass ich nachher einen Monat lang nicht sprechen konnte. Das Schreien hat wohl diese Wölfin abgeschreckt. Dadurch, dass ich das Tuch übers Gesicht gezogen hatte, konnte sie auch das Blut nicht sehen, das mir über das Gesicht rann. Irgendwann rappelte ich mich hoch. Die Wölfin war weggelaufen. Sie lief zum Lebensmittelladen und ging dort rein. Kurz davor hatte eine Frau den Laden betreten. Die Wölfin hat diese Frau zerrissen.
Wir stehen hier an der Grenze zur sogenannten 30-Kilometer-Zone. Ganz am Anfang, nach der Tschernobyl-Katastrophe, wurde dieses Gebiet mit Stacheldraht eingezäunt. Man hoffte, dass die Tiere da nicht rauskommen und die Seuche, die Radioaktivität, nicht nach draußen tragen würden. Doch das war ein Irrtum. Erst später hat man gemerkt, dass der Stacheldraht kein wirkliches Hindernis für Elche oder Wildschweine ist. Die Wildschweine zerstören sogar den Stacheldraht. Sie rennen einfach drauf los und zerreißen ihn. Hohe Gittertore, weißrote Barrieren, gelb-schwarze Radioaktivitätswarnschilder, Ausweiskontrollen. Gleich beim Eingang ein Hundezwinger. Hier steht Valeri Jurko. Und dann sind wir drin im wahnwitzigsten Naturschutzreservat dieses Planeten. Seit kurzem nennt nämlich Belarus die 30-Kilometer-Sperrzone radioökologisches Naturreservat. Das klingt wie eine Verharmlosung des unsichtbaren Feindes, der hier alles bedroht. Plutonium-239 zum Beispiel, das an manchen Orten der Sperrzone lagert, ist erst nach über 300.000 Jahren nicht mehr gefährlich. Valeri Jurko ist Ornithologe. Ausgerüstet mit Feldstecher, Kamera, Mobiltelefon, grüner Uniform. Er nimmt uns mit auf einen Streifzug durch die Todeszone. Eine Fahrt durch üppige Natur, durch Sumpflandschaften, durch Wälder mit Kiefern, Birken und Erlen, vorüber an Teichen, Flüssen und Flüsschen. dann ein Halt im Herzen der Zone. Krasnoselje. Eine unheimliche Stille empfängt uns im Dorf. Wir sind im Dorf Krasnoselje, in den Auen des Flusses Pripyat. Das Dorf lebte von der Fischerei und ist bekannt, das klingt vielleicht zynisch, wegen seiner schönen Landschaft. Und auch, weil hier die Häuser von allen verlassenen Dörfern am besten erhalten sind. Und wenn wir hier in der Zone herumlaufen, müssen wir diese kleinen Geräte mit uns tragen, diese Dosimeter. Sie reichern genauso viel Radioaktivität an wie unser Körper. Einmal in 3 Monaten werden sie abgelesen und dann wissen wir, wie viel wir angereichert haben. Das ist Pflicht. Die müssen wir immer bei uns tragen.
Unter der offenen Tür eines Holzhauses ein Stuhl. Im hohen Gras daneben eine kleine nackte Puppe. Durch zerbrochene Fenster fällt der Blick auf einen Tisch mit einem umgekippten Tonkrug. Eine verwitterte Ikone des heiligen Nikolai liegt auf dem Fußboden. Oder besser, was von ihm übrig geblieben ist. Auch hier waren Plünderer am Werk, haben das schwer verstrahlte Material gestohlen und republikweit verschachert. Tausende von Häusern in der Zone sind begraben worden, mit Erde zugeschüttet. Die unsichtbaren Feinde bleiben. Cäsium, Strontium, Plutonium. Unser Begleiter warnt uns vor überwucherten, metertiefen Brunnenschächten. So manches Tier ist darin schon elend zugrunde gegangen. Wildschweine, Elche, Wiesente, Wölfe leben hier. Es ist später Nachmittag. Nebel hüllt das seelenlose, von allen guten Geistern verlassene Dorf ein. Valerioka erzählt, dass in der Todeszone 70 Kilometer lang, 50 Kilometer breit, sehr viele Pflanzen und Vogelarten leben, die auf der roten Liste der bedrohten oder aussterbenden Arten stehen. Die Vogelstimmen hat er alle in seinem Handy gespeichert.
Meine persönliche Meinung ist, dass die Katastrophe im Tschernobyler Atomkraftwerk dazu beigetragen hat, dass hier Tier- und Pflanzenwelt bewahrt, geschützt werden, dass die ganze Biodiversität geschützt wird. Das klingt vielleicht grausam. Bei uns gibt es so makabere Scherze, etwa, dass man eine Atomkatastrophe braucht, damit die Leute endlich lernen, wie sie mit der Natur, mit der Umwelt umgehen sollen.
Die Philosophie des Ornithologen Valerioko. Vielleicht lässt es sich ja hier in der Todeszone wirklich nur leben, wenn man der Katastrophe Positives abbringt. Wenn es sein muss, mit makaberem Humor.
Ich mache heute Kochkartoffeln mit einem Kohlsalat. Alles ist auf unserem eigenen Boden gewachsen.
Wenn Shanna Chupsa in ihrer Küche im verstrahlten Städtchen Pragin kocht, dauert das alles ein bisschen länger. Es geht darum, das Essen so weit wie möglich von den gefährlichen Radionukliden zu befreien. Beim Kohl entfernt Shanna Chupsa zunächst den Strunk und die äußeren Blätter. Den Rest legt sie mehrere Stunden in Wasser ein, das mit Salz und Essig angereichert ist. Dabei wechselt sie die Flüssigkeit mehrmals aus. Noch aufwendiger ist Wildfleisch. Dieses Fleisch muss man 24 Stunden lang einlegen und das gesalzene Essigwasser ebenfalls mehrmals wechseln. Eine schon fast brachiale Methode ist für das Zubereiten von Pilzen bekannt. 3-mal hintereinander kochen, das Wasser jedes Mal wechseln. Dann schmecken die Pilze nach nichts mehr. Aber auch so lassen sich höchstens 90% der Nuklide entfernen. Beim bloßen Waschen sind es gar nur 20%.
Ich koche immer nur mit Olivenöl, weil es Nuklide aus dem Körper transportiert.
Zwar gibt es für jedes Lebensmittel Grenzwerte. Vermutlich überschreitet die Hälfte der Landbevölkerung aber diese Grenzwerte beim Essen. Denn traditionellerweise produziert das ländliche Belarus einen großen Teil der Nahrungsmittel privat, im eigenen Garten, auf dem eigenen Acker. Und vor allem holt man sich die Früchte des Waldes.
Ein Viertel des belarussischen Waldes ist radioaktiv verseucht. Das Pflücken dort ist zwar illegal, doch scheren sich sehr viele Menschen nicht mehr darum. Man sieht ja die Radioaktivität nicht. Radioaktiv kontaminierte Nahrung aber produziert die gefährlichsten Folgen. Sie strahlt aus dem Körperinnern, zerstört Zellen, erzeugt Krebs und andere Krankheiten, schwächt das Immunsystem.
Achtung, Achtung, Genossen! Im Kernkraftwerk von Tschernobyl ist ein bedenklicher Fall von Radioaktivität aufgetreten. Als vorübergehende Vorsichtsmaßnahme wurde beschlossen, die Bevölkerung in der Region um Pripyat...
Вы знаете, да, я знал, насколько это опасно.
Виктор Куликовский. Er ist einer von den vermutlich über 800.000 Menschen, die von der ehemaligen Sowjetunion als Liquidatoren nach Tschernobyl geschickt wurden. Armeeangehörige, Zivilisten, viele gingen auch freiwillig. Die Liquidatoren mussten in der Todeszone unmittelbar neben dem Unglücksreaktor und auf dessen Ruinen hochradioaktive Trümmer beseitigen. Praktisch schutzlos wurden sie der Strahlung ausgesetzt. Die Liquidation liquidierte auch gleich die Liquidatoren. Sehr viele starben. Ein großer Teil wurde zu Behinderten und praktisch alle, die überlebten, leiden unter zum Teil schweren Krankheiten. Einer von ihnen ist Viktor Kulikowski. Er feierte während seines gefährlichen Einsatzes 1986 seinen 31. Geburtstag.
Ich arbeite als Elektriker und erhielt jeweils eine bestimmte Aufgabe. Man bekam dafür 3 Minuten. Zum Beispiel musste man erst einmal 1 Kilometer gehen, dann 70 Meter eine Treppe hoch. Dann musste man ein Kabel festmachen oder irgendeine Lampe montieren. Dann musste man zurückrennen. Aber in 3 Minuten, selbst in 5 Minuten, war es völlig unmöglich, diese Aufgabe zu erfüllen. Wir trugen Tagesdosimeter auf uns. Das waren so weiße Stifte, ähnlich einem Kugelschreiber. Ich hatte mir nach dem ersten Tag schon gedacht, dass die angegebene Dosis extra niedrig gehalten, also dass der Stift manipuliert würde. Also, diese Stifte, diese Tagesdosimeter, konnte man nicht selber ablesen. Die musste man abgeben. Sie wurden in ein spezielles Gerät gesteckt. Die Dosis wurde dort erfasst. Es war so, dass man maximal 6 Stunden arbeiten durfte, damit man keine zu hohe Dosis abbekam. Aber manchmal gab es keinen Schichtwechsel, die neue Schicht tauchte einfach nicht auf. Zudem fehlt es an Fachkräften. So hat man halt tagelang an der Unfallstelle gearbeitet. Man wusste letztlich nicht, wie viel Radioaktivität man abbekommen hatte. Es war September, also der letzte Monat meines Einsatzes in Tschernobyl. Es war bereits kälter geworden. Aber als wir dort ankamen, war es wie in einer heißen Pfanne. So unwahrscheinlich heiß, dass sogar die Schuhsohlen geschmolzen sind. Auf dem ganzen Gelände des Atomkraftwerkes. Hochradioaktive Reste der explodierten Uranstäbe hatten den Boden erhitzt. Das wird noch tausende von Jahren so weitergehen. Letztendlich bin ich mit einem Papier nach Hause gekommen, auf dem stand, dass ich nur sehr wenig abbekommen hätte. Doch das kann einfach nicht stimmen. Die Farbe meines Körpers war komplett gelbbraun. Es war Sommer. Wir gingen nie an die Sonne. Wir sind bestrahlt worden. Wir trugen diese Baumwollkleider und es ist trotzdem bis auf die Haut durchgekommen. Ich hatte einen Strahlenbrand. Ich verliere oft das Bewusstsein. Es ist keine Epilepsie. Ich bin dann wie so ein Ball. Ich falle zu Boden und stehe wieder auf. Einmal im Jahr muss ich zur Kontrolle in die Klinik. Aber da wird man gar nicht behandelt. Das ist nur für den Arzt, um einfach so ein Häkchen zu machen. Letztes Mal hat mich der Doktor gefragt, warum ich eigentlich gekommen sei. Ich sei ja gesund. Da habe ich gesagt, ja, damit Sie ein Häkchen machen können. Da hat er gelacht und ein Häkchen gemacht. Strahlenkrankheit kann man nicht behandeln. Die Krankheiten werden nicht akzeptiert. Es wird alles schön geredet oder es werden einfach leichtere Diagnosen gestellt. Alle haben sie uns im Stich gelassen. Wir stehen heute völlig am Rand der Gesellschaft. Auch meine Familie, Meine Frau und meine Kinder haben mich im Stich gelassen.
RBMK. Die vier Buchstaben sind ein Synonym für den atomaren Horror. RBMK, so heißt der russische Reaktortyp, der explodierte und die Welt veränderte. Dass es so weit kam, ist einerseits einem unverantwortlichen Experiment zuzuschreiben, aber in erster Linie der Konstruktionsweise. Schon vor 1986 warnten Experten vor der Gefährlichkeit des RBMK. Zu ihnen gehörte Wladimir Kusnezow. In Tschernobyl war er bis wenige Monate vor dem GAU leitender Ingenieur im Nachbarreaktor Nummer 3. Heute ist er Kernphysikerberater der russischen Atombehörde. Und dort, in der Russischen Föderation, man glaubt es kaum. Dort sind noch immer 11 Reaktoren des Tschernobyl-Typs RBMK in Betrieb. 4 allein im Kernkraftwerk Leningrad bei St. Petersburg. Allerdings wächst nach der jüngsten Katastrophe in Japan der internationale Druck, diese stillzulegen. Frage an Professor Kusnezow. Weshalb sind diese AKW noch in Betrieb, wenn man doch weiß, dass sie gefährlich sind?
Ja, 2003 wurde im Atomkraftwerk Leningrad der erste aufgerüstete Reaktor des Typs RBMK in Betrieb genommen. Damals haben meine Kollegen und ich einen Brief an den Präsidenten Russlands geschrieben. Damals war es Putin. Mit dem Hinweis, dass dieser Reaktor nicht weiter benutzt werden dürfe. Als Antwort erhielten wir nur billige Ausreden. Dann wandten wir uns an das höchste Gericht der Russischen Föderation, mit der Forderung, dass dieser Reaktor abgestellt werden muss. Gemäß eines Erlasses von 1985 können Entscheidungen zur Weiternutzung von Atomkraftwerken und zu deren Schließung allein durch den Präsidenten getroffen werden. Nachdem wir vom Präsidenten eine Absage erhielten und nachdem auch der höchste Gerichtshof Russlands das Thema nicht behandeln wollte, schickten wir eine Anzeige an den Europäischen Gerichtshof in Straßburg. Aber auch dort wollte man nichts davon wissen. Dann kam es zu einer paradoxen Situation. Es gab im benachbarten Lettland 2 Atomkraftwerke mit Reaktoren des Tschernobyl-Typs. Nachdem Lettland der Europäischen Union beigetreten war, hatte die EU durchgesetzt, dass diese Reaktoren abgestellt werden. Der erste wurde im Dezember 2004 heruntergefahren, der andere 2009. Dabei sind Reaktoren, die bei uns in Russland stehen, viel älter als jene, die in Lettland geschlossen wurden. Das Atomkraftwerk Leningrad mit 4 Reaktoren des Tschernobyl-Typs RBMK wurde 1973 in Betrieb genommen. Die Nutzung wurde bereits 2-mal um jeweils 5 Jahre verlängert. Die Europäische Union interessiert sich überhaupt nicht dafür. Es gibt keinerlei negative Stimmen aus Schweden, Finnland, Norwegen oder Polen. Ich bin Svatoslav Mitrievich. Ich bin Mitarbeiter des Zentrums für Strahlenmedizin und Biologie des Menschen. Dieses nationale Zentrum wurde kurz nach Tschernobyl gegründet. Als Arzt bin ich für die Untersuchungen hier zuständig. Heute in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz. Unser Team ist hier, um die Schilddrüse zu untersuchen, um Schäden rechtzeitig festzustellen. Wenn wir Pathologisches feststellen, können wir sofort eine Schilddrüsenpunktion machen und diese Proben auch sofort untersuchen. Diese Punktion geht relativ schnell. Mit Unterstützung eines Ultraschalls wird mit einer Spritze ein kleiner und schmerzloser Stich in den Hals gemacht und so der Schilddrüse eine Probe entnommen. Diese kommt auf ein Glasplättchen, wo sie eingefärbt und unter dem Mikroskop angeschaut wird.
Auf der Suche nach Schilddrüsenerkrankungen kontrollieren mobile Einheiten des Roten Kreuzes jährlich fast 50.000 Menschen. Primär in abgelegenen Gebieten, wie hier im verstrahlten Dorf Glinitschi im belarussischen Gomel-Gebiet, das an die 30-Kilometer-Zone grenzt. Etwa 150 Krebsfälle entdeckt man so jedes Jahr. Vor Tschernobyl gab es nur sehr wenige Fälle pro Jahr. Entdeckt werden sie vor allem bei Menschen, die zur Zeit der Katastrophe zwischen 15 und 30 Jahre alt waren. Experten erwarten in den nächsten Jahrzehnten Zehntausende weitere Menschen, die als Folge der Tschernobyl-Katastrophe an Krebs erkranken werden. Neben dem Schilddrüsenkrebs sei in verstrahlten Gebieten auch der Brustkrebs bei Frauen am Zunehmen, sagt das Rote Kreuz. Und dies bei Frauen, die nach dem Reaktorunfall geboren worden sind.
Die Frau, die soeben untersucht wurde, hat höchstwahrscheinlich eine bösartige Neubildung. Wir machen gleich eine Biopsie. Wenn Sie möchten, können Sie uns folgen.
Ich habe gesehen, dass Sie Tränen in den Augen haben. Ist das, weil Sie Schmerzen haben?
Nein, ich bin aufgeregt. Also ich muss jetzt eine Operation über mich ergehen lassen. Deswegen bin ich aufgeregt. Ich mache mir Sorgen.
Может, это же характер. Ну, эмоции.
Vielleicht ist es auch einfach so mein Charakter, die Emotionen, die jetzt hochkommen.
Сын перенес мою операцию тоже такую же. Тоже щитовидку ему удалили все. Плохая была щитовидка.
Ich verstehe es. Mein Sohn hat auch keine Schilddrüse mehr, hat auch eine schlechte Schilddrüse und die ist jetzt weg. Kann sein, dass es alles vom Tschernobyl kommt.
Wo waren Sie denn, als Tschernobyl passierte?
А где вы были, когда случилась авария?
Дома, дома были в деревне. И я и дети. Сыну было 9 лет, дочке 3,5.
Ich war zu Hause in meinem Dorf zusammen mit meinen Kindern. Der Sohn war damals 9 und die Tochter 3,5. Also 2 Kinder und beide krank.
Dieses Dorf, wo liegt das?
Эта деревня, в которой вы живете, это где находится? Она где лежит?
Мы считаемся 30 километров. 30-километровая зона от Чернобыля.
Wir zählen zu der 30-Kilometer-Zone. Wir sind 30 Kilometer von Tschernobyl entfernt.
В основе лежит у нас прямоугольник, получается, в рисунке.
Mathematikunterricht in Komarin. Wenn man aus dem Fenster des Klassenzimmers blickt, sieht man in den grünen Park der Schulanlage. Darin kleine bemalte Pilzskulpturen. Im Gegensatz zu ihren natürlichen Vorbildern sind sie harmlos. Denn wer hier in den Wäldern Pilze sammelt, nur etwa 30 Kilometer von Tschernobyl entfernt, riskiert seine Gesundheit. Zweimal wöchentlich steht das Fach Strahlenkunde auf dem Stundenplan. Die Schüler lernen zum Beispiel, wie man radioaktiv verseuchte Nahrung möglichst vermeiden kann. Stimmen von Schülerinnen und Schülern der allgemeinbildenden Mittelschule von Komarin.
Wenn unsere Gegend nicht radioaktiv verseucht wäre, wären wir nicht so oft krank und wir wären glücklich.
Der größte Nachteil ist, dass wir auffallen. Wenn wir irgendwo unterwegs sind, auch im Ausland, schaut man auf uns. Viele wollen nicht mal mit uns sprechen, weil sie sagen, dass wir aus der Tschernobyl-Zone kommen. Wir waren im Sommer in einem Sanatorium, da war eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen, nicht nur aus Komarin, sondern auch aus Bragin und übrigen verstrahlten Dörfern. Wir wohnten in einem separaten Gebäude. Andere Kinder wollten sich nicht mit uns unterhalten, sie wollten nichts mit uns zu tun haben.
Rosa Goncharova, Professorin, Leiterin des genetischen Labors des Institutes für Genetik und Zytologie, Belarussische Akademie der Wissenschaften, Minsk. Sie untersucht seit langem die Folgen von lange andauernder Niedrigstrahlung, also Strahlung mit niedriger Dosis.
Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus Tschernobyl besteht in der Tatsache, dass niedrige Dosen der ionisierenden Strahlung biologische und genetische Folgen haben. Das ist heute bewiesen. Sie erzeugen bei Tieren Schädigungen im somatischen und reproduktiven System. Bei einer Niedrigstrahlung von einem Millisievert, das ist die tolerierte Jahresdosis, bis zu weiteren Werten unter 100 Millisievert, wurden in unserem Labor genetische Veränderungen festgestellt. Bei Kindern in verstrahlten Gebieten hat man Veränderungen einzelner Gene festgestellt. Und das Schlimme ist, diese Kinder werden eher krank. Das gilt übrigens nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Sie alle haben wegen der Radioaktivität eine erhöhte Sensibilität gegenüber solchen ungünstigen Einflüssen.
Alexei Okeanov, Professor an der Sacharow-Umweltuniversität Minsk. Er sagt, dass noch längst nicht alles Schlimme ausgestanden sei und bezieht sich auf die Atombombenattacken von 1945.
Nach der Katastrophe in Japan nahmen die Krankheiten erst 20 Jahre später zu und das dann während 40 weiteren Jahren. Ich gehe davon aus, dass es bei uns noch länger dauern wird. In Japan war diese Einwirkung einmalig und bei uns sind die Leute einer andauernden, niedrigen Strahlung ausgesetzt. Deswegen wird die Periode der vermehrten Erkrankungen noch länger dauern.
Alexander Dmitrievich, Direktor des Institutes für Radiobiologie in Gomel, der zweitgrößten Stadt von Belarus.
Wir haben ein weiteres Problem.
Es entsteht ein neues radioaktives Zerfallsprodukt, Americium. Das Problematische ist, dass dieses Element sehr toxisch ist. Erstens und zweitens ist es sehr beweglich. Es bewegt sich sehr, sehr schnell und in größeren Mengen durch alle möglichen Nahrungsketten, bis hin zum Menschen. Deswegen kann der Mensch es auch viel schneller und in viel größeren Mengen anreichern. Nach unseren Berechnungen wird 2056, 2057 die Konzentration von Americium hier in der Gegend von Gomel am höchsten sein.
Tschernobyl wird uns also noch lange beschäftigen. Erst recht nach der Atomkatastrophe von Japan. Dazu zum Schluss Gedanken von Svetlana Alexievich, belarussisch-ukrainische Schriftstellerin. Mit Tschernobyl, eine Chronik der Zukunft, schrieb sie das wohl erschütterndste Buch über die Folgen der AKW-Katastrophe. Und ihr Appell an uns alle ist beklemmend aktuell.
Wir müssen Tschernobyl begreifen als etwas, was uns in der Zukunft bedroht. Tschernobyl ist eine Herausforderung. Unsere Zukunft. Eine Zukunft, die wir selber produzieren. Doch wir denken nicht darüber nach. Wir sind dem technologischen Fortschritt, den wir so sehr vorantreiben, intellektuell und moralisch nicht gewachsen. Wir produzieren da etwas, das unseren Händen entgleitet.